Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir auf den Krieg in Gaza blicken. Vor 6 Monaten hat die palästinensische Terrororganisation Hamas Israel überfallen. Seit Monaten schlägt Israel zurück, will die militärischen Strukturen der Hamas in Gaza zerstören. Die Lage für die Zivilbevölkerung in dem Küstenstreifen wird immer prekärer. Viele Menschen hungern, ein Großteil der Häuser ist zerstört. Nun wird der Ruf nach einer sofortigen Feuerpause lauter in den USA und auch in Europa. Gleichzeitig bereitet Israel eine Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen vor. Wie kann eine drohende humanitäre Katastrophe verhindert werden? Wie kann vielleicht auch eine politische Lösung des Konflikts aussehen? Darüber diskutieren wir heute im Wortwechsel mit der Journalistin und Nahostexpertin Christine Hellberg, mit Riad Osman von der Hilfsorganisation Medico International und zugeschaltet ist uns der Publizist und Historiker Michael Wolfsohn. Ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Frau Hellberg, wie groß ist die Not der Bevölkerung in Gaza? Wie dramatisch ist die derzeitige Situation?
Die Lage hat sich ja über die letzten Monate immer weiter verschlechtert. Wir haben jetzt seit einigen Wochen eine Hungerskatastrophe, die schon stattfindet. Also es sterben Kinder, vor allem Kinder, an Unterernährung, an Dehydrierung. Und das wirklich Schlimme an dieser Situation ist, dass sie menschengemacht ist. Also wir haben es ja nicht mit einer Naturkatastrophe zu tun. Wir sehen die verzweifelten Versuche, die Menschen jetzt aus der Luft zu versorgen, indem man Hilfsgüter abwirft. Das ist keine gute Lösung. Wir sehen den Versuch einer Seebrücke, also einer Verbindung zwischen Zypern und dem Strand von Gaza einzurichten, um dort die Menschen zu versorgen. Auch das dauert zu lange, um die Menschen schnell zu versorgen. Und wir haben hunderte von Lkw, die bereitstehen mit Hilfslieferungen, die nicht nach Gaza hineinkommen, weil die israelischen Kontrollen zu strikt sind, weil sie verzögert werden. Und die Forderungen sind eben ganz klar, dass weitere Grenzübergänge geöffnet werden müssten und dass vor allem auch die Verteilung innerhalb des Gazastreifens dann dieser humanitären Hilfe auch besser organisiert werden müsste und vor allem diese humanitären Hilfe geschützt werden müssten.
Mhm. Herr Osman, welche Möglichkeiten haben Hilfsorganisationen wie Medico International derzeit noch Lebensmittel und andere Hilfsmittel nach Gaza zu bringen?
Also wir unterstützen ja seit dem 7. Oktober schon Organisationen, auch lange davor natürlich. Der Zugang ist tatsächlich sehr stark eingeschränkt. Das hat Frau Hellberg ja eben schon gesagt. Das waren im Februar im Schnitt 96 LKWs pro Tag. Jetzt sind das etwas mehr geworden. Die letzten Tage waren es, glaube ich, immer so etwa 160. Und wir sind aber in einer Situation, wo die durchschnittliche Wartezeit für einen LKW knapp 3 Wochen beträgt. Und das ist definitiv zu lang. Und das liegt eben an, wurde auch schon gesagt, zu strikten beziehungsweise auch erratischen Kriterien bei der Kontrolle dieser Hilfslieferungen. Partner von uns im Süden des Gazastreifens, die sind in einer vergleichsweise besseren Situation. Und das ist natürlich auch ein Stück weit das Paradoxe. Das ist nach wie vor eine Kampfzone und dort ist die humanitäre Lage im Vergleich besser als in den Gebieten im Norden Gazas, über die die israelische Armee seit Wochen und teilweise seit Monaten die Kontrolle für sich reklamiert.
Herr Wolfsohn, die Zerschlagung der Hamas ist ein zentrales Ziel der israelischen Offensive in Gaza. Aber darf Israel das Leid der palästinensischen Bevölkerung dabei ignorieren?
Das tut es ja nicht. Das wird immer gesagt und das kann man im Grunde genommen auch schnellstens beenden. Indem nämlich, und da möchte ich die Dinge vom Kopf auf die Füße stellen, indem die Hamas als quasi Regierung der Palästinenser im Gazastreifen das tut, was die Aufgabe einer jeden Regierung ist, nämlich ihre eigene Bevölkerung zu schützen. Das heißt, jetzt die Waffen niederzulegen und damit die unverzügliche Zufuhr der Hilfsgüter zu ermöglichen. Das ist der Knackpunkt und daher ist der berechtigte Appell berechtigt, um den Menschen im Gazastreifen zu helfen, aber umzukehren, nämlich Waffenstillstand, das heißt Kapitulation, ähnlich wie am 8. Mai 1945. Den Deutschen ging es nach dem Ende des nationalsozialistischen Verbrecherregimes erheblich besser nach einer Übergangszeit. Und das muss also auch im Gazastreifen geschehen. Kurzum, wir müssen den richtigen Adressaten wählen. Und bei aller Emotionalisierung, und die Situation im Gazastreifen ist furchtbar, 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 muss man eben auch bedenken, dass Krieg rational geführt wird und rational überlegen, wie kann man schnellstens rational, das heißt also wirksam, diese schreckliche Situation beenden.
Unabhängig davon, was die Hamas tut, also unabhängig von den Terrorangriffen vom 7. Oktober, unabhängig davon, dass die Hamas die zivile Bevölkerung in Gaza als Schutzschilde benutzt, ist Israel verpflichtet, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten. Das unterscheidet ja auch Israel von einer Terrororganisation wie der Hamas. Und nach dem internationalen Völkerrecht ist Israel verpflichtet, im Gazastreifen jetzt die zivile Bevölkerung zu versorgen. Und das tut sie offensichtlich nicht. Wir haben Äußerungen von Vertretern dieser Regierung gleich zu Beginn des Krieges gehabt. Und wir sehen eben, dass die humanitäre Versorgung über die letzten Monate erstmal zurückgegangen ist, obwohl es die Aufforderung gab, auch durch den internationalen Gerichtshof, das zu verbessern. Das ist nicht passiert. Und das bedeutet, dass sich in diesem Punkt die israelische Armee nicht an das humanitäre Völkerrecht hält. Und diesen Vorwurf muss sie sich schon gefallen lassen. Und wir hören jetzt nicht nur von internationalen Menschenrechtsorganisationen, von UN-Organisationen, sondern auch von Völkerrechtlern, die zunehmend davon sprechen, dass Israel Hunger als Waffe einsetzt. Und das ist ein Kriegsverbrechen.
Das ist eine Perspektive. Die andere ist, dass Völkerrecht eine wunderbare Einrichtung ist, an die sich niemand historisch, empirisch in Kriegszeiten hält. Und aus der Entfernung von 4000 Kilometern oder auch aus unmittelbarer Nähe außerhalb des Gazastreifens sieht die Situation anders aus. Das heißt, Theorie und Praxis des Rechtes und der Humanität muss man berücksichtigen und Ursache und Wirkung. Das heißt, und diejenigen, die sich mit Krieg, der immer schrecklich ist, ich muss das wiederholen, auseinandersetzt, wissen sehr wohl, dass diese Forderungen nach der Humanisierung des Krieges ein Widerspruch in sich sind. Und wir sind keine Buchhalter, die wir eine Strichliste führen, wo hat wer Verbrechen begangen, die geschehen bei Kriegen immer auf beiden Seiten, sondern es geht darum, hier rational zu überlegen, wie kann man in der jetzigen Situation diese beenden. Und dass man da mit einer Strichliste steht, das führt nicht weiter.
Herr Osman, muss der Krieg beendet werden, bevor eine bessere Versorgung möglich ist? Oder wäre das jetzt auch unter den Bedingungen des Krieges möglich? Die Zivilbevölkerung kann ja nicht warten, bis dieser Konflikt beendet ist. Die Hilfe muss jetzt kommen. Ist das möglich?
Ich glaube nicht, dass bei den Bombardierungen, die eben auch zum großen Teil nicht so zielgerichtet ausgeführt werden, wie das von der israelischen Armee beansprucht wird, sonst hätten wir nicht 70% Frauen und Kinder unter den Opfern in Gaza, dass das unter den Bedingungen möglich ist, das glaube ich nicht. Und ich denke, wenn man über eine Waffenruhe spricht, und das wird ja auch noch Thema sein in unserer Unterhaltung heute, dann ist ein Knackpunkt eben die Frage, ob das ein dauerhafter Waffenstillstand werden kann, werden soll oder wie das vor allem von der israelischen Seite in diesem Fall gesehen wird.
Derzeit gibt es Hilfslieferungen, die auch von Seiten der Bundeswehr, die organisiert Flüge von Jordanien aus, da werden dann Lebensmittelpakete abgeworfen. Ist eine Versorgung über Land nicht mehr in ausreichendem Maße möglich?
Ich bin in verschiedenen Ländern humanitär tätig gewesen und diese Frage nach der Hilfe aus der Luft, das ist ein völliger Irrsinn, was da gerade in Gaza gemacht wird. Das ist nicht wie 2005 in Pakistan, in Kaschmir nach dem Erdbeben, wo ganze Berghänge abgerutscht waren und man nicht mal mehr mit Maultieren die Hilfe hochschaffen konnte in die Bergdörfer. Dann hat die pakistanische Armee mit Hubschraubern das machen müssen. Aber wir sind hier in einer Situation, in der Israel als einer der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland die Landwege blockiert oder zumindest die Hilfe nicht in ausreichendem Maße hineinlässt.
Ist es so einfach, Frau Hellberg, Herr Wolfsohn, Israel könnte einfach mehr Hilfslieferungen durchlassen und dann könnte der Zivilbevölkerung geholfen werden?
Aber das ist doch alles Theorie. Das ist Theorie, die
das sind ja ganz
die Wirklichkeit
praktische Fragen
des Krieges. Ja, praktische Fragen, die aber die Kriegspraxis völlig außer Acht lässt. Krieg ist schrecklich und Krieg hat von jeder Seite A und B, egal ob es Palästinenser oder Israelis sind, das Ziel, den Gegner niederzuwerfen. Das heißt, mit allen möglichen Mitteln, wenn der Krieg schon da ist. Das heißt, der Krieg ist sozusagen der Versuch von A oder B, machen wir das mal abstrakt, B, wenn A den Krieg beginnt, B in die Knie zu zwingen und den Willen durchzusetzen.
Aber
und
dafür da gibt es, Entschuldigung, Herr Wolfson.
Recht. Nein, Entschuldigung.
Aber das da ist, gibt es bestimmte ist, Regeln und die kollektive
Bestrafung.
Ja, die
Bestrafung. Regeln werden natürlich,
nein, wir reden jetzt
ja,
von
die
Hunger.
Regeln werden
wir
theoretisch ja. fixiert. Die Regeln haben in der Empirie, in der Geschichte des Krieges, und zwar in der Geschichte des Krieges der Menschheit, leider nie eine Rolle gespielt. Humanität und Krieg, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das können wir nicht ändern. Das ist die Quadratur des Kreises. Daher muss man Krieg verhindern und beenden.
Aber damit stellen Sie ja die Genfer Konvention.
Das ist völlig unmöglich.
Herr Wolfson, damit stellen Sie die Genfer Konvention in Frage, die ja gezielt geschaffen würde für die Regeln im Krieg. Sie können sagen, das bringt alles nichts, wir verlassen das Völkerrecht, wir brauchen das alles nicht. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich denke schon, dass wir uns diesen Maßstab selber immer wieder setzen müssen. Und wieder, wir sprechen jetzt ja auch gerade aktuell nicht nur über die Art der Kriegsführung, sprich die Bombardements, die Treffsicherheit und das, was Israel im Gazastreifen macht, sondern wir sprechen von dem Abriegeln und von dem Aushungern von Zivilbevölkerung, also das nicht in ausreichendem Maße durchlassen von humanitärer Hilfe. Und das ist etwas, was Israel sehr wohl beeinflussen kann, indem es mehr Güter auf dem Landwege durchlässt, indem es zum Beispiel den Grenzübergang Eretz im Norden öffnet, weitere Grenzübergänge Kani und Nahal Oz aus dem Osten öffnet, weil der Norden Gazas ist ja so schwer zu versorgen. Wir haben dann immer noch das Problem, und das ist fast noch massiver, die Versorgung, die Verbreitung, die Verteilung der humanitären Hilfe innerhalb Gazas, denn die öffentliche Ordnung ist zusammengebrochen. Warum ist die zusammengebrochen? Weil die israelische Armee sämtliche Einheiten, auch Sicherheitsmitarbeiter, bombardiert hat in den letzten Monaten, also von Konvois, die beschützt wurden durch Vertreter natürlich der Behörden, die dann der Hamas nahestehen. Das ist ein Dilemma. Also örtliche Mitarbeiter der Hamas oder ihr nahestehender Behörden haben diese Konvois geschützt. Diese Konvois sind daraufhin beschossen worden. Und jetzt schützt auch niemand mehr diese Konvois. Deswegen werden sie geplündert. Wir haben ja eben deswegen keine öffentliche Ordnung mehr. Eigentlich müsste die israelische Armee diese Konvois jetzt schützen. Das ist schwierig, denn sie operiert natürlich in feindlichem Umfeld. Das haben wir gesehen bei diesem Drama um den Konvoi mit den Mehllieferungen. Die israelischen Soldaten werden dann als Feinde wahrgenommen, obwohl sie vielleicht diesen Konvoi irgendwie beschützen wollten oder eine geregelte Verteilung regeln wollten. Also die Frage ist, wer kann zum jetzigen Zeitpunkt in Gaza sicherstellen, dass diese Konvois, wenn sie mal reingelassen werden auf dem Landweg, auch dorthin kommen, wo sie hin müssen und dann in Ruhe und in Ordnung die humanitären Güter auch verteilen können?
Aber die humanitären Güter sind ja Teil des Humanitären. Und ich habe, und ich wiederhole mich absichtlich, Humanität und Krieg schließen einander leider aus. Sie haben theoretisch recht, sie haben ethisch recht, und ich bin überhaupt nicht gegen völkerrechtliche Konventionen. Nur das ist die graue Theorie, die mit der Wirklichkeit von Kriegen überhaupt nichts zu tun hat. Erst recht nicht mit einem Krieg, in dem die Grenzziehung zwischen Zivil und Militär, wie bei der Kriegsführung der Hamas aus strategischen Gründen unvermeidlich, praktisch nicht vorhanden ist. Also auch hier diese Trennung Zivil und Militär, von der Sie sprechen, die ist einfach gar nicht möglich. Das sieht man einem Terroristen nicht an oder einem Partisanen oder einem Guerilla, egal wie Sie die bezeichnen, dass er ein Guerilla-Kämpfer ist und kein Zivilist. Also alles graue Theorie. Ich bin ethisch voll auf Ihrer Seite, aber vollkommen unrealistische Argumente, leider.
Herr Wolfson, Frauen und Kinder sind sehr gut identifizierbar als Zivilisten.
Ja, das stimmt, aber Frauen und Kinder werden, Sie haben selber das Stichwort geliefert, als Schutzschild benutzt, und das ist der elementare Bestandteil einer jeden Guerilla-Kriegsführung. Das weiß jeder, der sich mit dem ABC der Guerilla-Kriegsführung beschäftigt hat. Kinder und Frauen werden da tatsächlich als Waffe aber der Guerillas missbraucht. Und ja, das muss man wissen, und darüber kann man nicht hinwegreden.
Nee, darüber kann man natürlich nicht hinwegreden. Aber das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, dann auch diese Opfer als sogenannten Kollateralschaden in Kauf zu nehmen. Und wenn man das macht und dabei 80 oder 100 Zivilisten tötet, um einen Offizier mittleren Ranges auszuschalten oder zu eliminieren, dann ist das eben auch die Entscheidung, dass 70% der Opfer Frauen und Kinder sind. Plus natürlich noch eine nicht zu klärende Zahl an männlicher Zivilbevölkerung, weil ja nicht jeder Mann in Gaza ein Kämpfer der Hamas ist. Und das ist eben eine politische Entscheidung. Das ist keine Unvermeidbarkeit des Krieges und das hängt auch nicht mit der Natur des Krieges zusammen. Nein, Herr Wolfson, das ist es nicht. Mhm. Und deshalb hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs völlig zu Recht gesagt, die Hamas wird für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, aber wer eine Rakete abfeuert und auch wenn das die israelische Armee ist, dann ist das die Verantwortung der israelischen Armee.
Lassen Sie uns hier konstatieren, dass Sie von der Theorie her recht haben und ethisch stimme ich Ihrer Position zu. Sie ist aber völlig wirklichkeitsfremd. Lassen Sie uns darauf uns einigen.
Okay. Die Punkte sind vielleicht klar geworden. Trotzdem ist es für die Zivilbevölkerung ja eine Frage des Überlebens. Ob Natürlich. Lebensmittel reinkommen, das ist keine theoretische Frage. Wenn Sie sagen, Herr Wolfson, das ist der Krieg, da ist Humanität nicht existent. Gleichzeitig sorgt ja die prekäre Situation, die dramatische Situation der Bevölkerung im Gazastreifen dafür, dass jetzt auch in Europa, in den USA, die Stimmen immer lauter werden, dass es eine Waffenpause geben muss. Erstmals richtet die USA eine Resolution an den Sicherheitsrat mit der Forderung einer sofortigen Feuerpause, verbunden mit der Freilassung der Geiseln. Ist eine Feuerpause also notwendig, um die Zivilbevölkerung besser versorgen zu können?
Auf jeden Fall. Ich denke, eine Feuerpause ist das, was am dringendsten gebraucht wird. Die USA haben ihren Resolutionsentwurf ja zu Recht an die Freilassung von Geiseln gekoppelt. Das ist selbstverständlich. Und das ist ja im Übrigen genau das, was gerade verhandelt wird zwischen der Hamas und der israelischen Regierung in indirekten Gesprächen von Katar, von Kairo, von Ägypten vermittelt. Genau darum geht es. Es geht also darum, eine vorübergehende Waffenruhe erstmal auszuhandeln, die womöglich in ein dauerhaftes Ende dieses Krieges münden soll. Das ist die Forderung der Hamas. Und verbunden mit einem Rückzug der israelischen Armee aus Gaza. Auch da hat sich die Hamas bewegt, indem sie gesagt hat, wir können das alles schrittweise vollziehen, während sie vorher den sofortigen Abzug gefordert hat. Der zweite große Punkt bei diesen Verhandlungen ist eben der Zugang für humanitäre Hilfe und eine Rückkehr der Vertriebenen, vor allem in den Norden Gazas. Denn Israel errichtet ja gerade in der Mitte von Gaza von Ost nach West eine Sperranlage, eine Straße, um diese Rückkehr besser kontrollieren zu können, womöglich auch zu verhindern. Und das dritte große Thema bei diesen Gesprächen ist der Austausch von Geiseln gegen palästinensische Gefangenen. Es werden wahrscheinlich 40 Geiseln zunächst einmal, Frauen, Kinder, Verletzte, Ältere, aber auch weibliche Soldatinnen, also israelische Soldatinnen, ausgetauscht werden gegen mehrere hundert palästinensische Gefangene, darunter jetzt auch welche, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, also Mörder. Die Frage ist, in welchem Umfang? Die Frage ist, wer bestimmt, welche Palästinenser freikommen und wer nicht? Das sind aber die drei großen Themen und wir hören ja, dass man sich jetzt weiter annähert und die Frage ist, ob das jetzt in den nächsten Tagen gelingen kann, auch eben durch den erhöhten Druck, der mit der verabschiedeten UN-Resolution im Weltsicherheitsrat jetzt nochmal aufkommt in Richtung Israel.
Herr Wolfson, kann es gelingen, dass sich da die beiden Konfliktgegner, die israelische Regierung und die Hamas, annähern und eine Feuerpause vereinbaren?
Das setzte voraus, dass es sozusagen ethisch gleichwertige, gleichgesinnte Gegner sind. Sie dürfen nicht vergessen, und das ist auch die amtliche Definition von Hamas, dass es sich hier um eine Terrororganisation handelt, die ihren Kriegsgegner, also A, will B, total eliminieren als Kollektiv. Und deswegen kann man überhaupt nicht von gleichwertigen, ethisch gleichwertigen Verhandlungspartnern sprechen.
Die Frage war ja, kann es eine Feuerpause geben?
Nein, Ihre Frage ist falsch gestellt. Das heißt, weil es keine gleichen ethischen Voraussetzungen gibt. Zur Feuerpause, auch hier ist der Begriff sozusagen schon der Hinweis auf das, was dem folgt. Eine Pause bedeutet, dass es später weitergeht. Das heißt also, nichts ist gelöst damit. Die Lösung muss sein, dass, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Hamas sich sozusagen zivilisiert und verpflichtet, auf die Vernichtung Israels und vergleichbare Aktionen wie am 7. Oktober 2023 zu verzichten, dass man dann sozusagen eine Normalisierung anstreben kann. Das sind Möglichkeiten, die aber auch kontrolliert werden müssen. Ob sie international kontrollierbar sind, das wage ich zu bezweifeln, weil keine auswärtige Macht tatsächlich große Lust empfindet, und das kann ich nachempfinden, sich in diesen Krieg in irgendeiner Weise kontrollierend einzuschalten. Also auch hier wäre die Frage, wie ist das realisierbar? Und da sagen die Israelis aufgrund einer Erfahrung seit der Staatsgründung und aufgrund der Erfahrung der 2000-jährigen Diaspora-Geschichte, auf Sicherheit müssen wir selber achten. Das heißt, wir haben hier tagespolitische und ganz schwerwiegende historische Inputgrößen.
Herr Osman, ist diese Befürchtung von israelischer Seite nicht nachvollziehbar, nämlich dass eine Feuerpause vor allem der Hamas nutzt, um sich zu reorganisieren und dann möglicherweise neue Anschläge, Überfälle, wie wir sie am 7. Oktober erlebt haben, erneut zu planen und durchzuführen?
Ich kann jetzt nicht die militärische Kapazität oder verbliebene Kapazität der Hamas beurteilen. Es ist ja immer wieder von 3 oder 4 Bataillonen die Rede. Gleichzeitig reklamiert Israel natürlich, x-tausende Kämpfer schon getötet zu haben in den Angriffen auf Gaza. Der Punkt ist aber, glaube ich, tatsächlich der, es ist ja nicht die Frage, ob sich Hamas dann regruppieren kann, sondern die Frage ist, wie schafft man denn eine dauerhafte Deeskalation und einen Frieden? Und ich denke, die Art der Kriegsführung, wie wir sie gerade haben, trägt natürlich nicht. Das ist kein Antiterrorkampf. Das ist kein, sage ich mal, Deradikalisierungsprogramm, was da gerade in Gaza abläuft, sondern man schafft natürlich die Voraussetzungen, dass sich Tausende, die jetzt in diesen Verhältnissen heranwachsen, unter diesen Gewaltverhältnissen heranwachsen, natürlich auch eher dem bewaffneten Kampf zuwenden werden oder dem Terrorismus zuwenden werden, als tatsächlich einer Verhandlungslösung. Und ich denke, was diese Angriffe gezeigt haben vom 7. Oktober, das ist natürlich, dass man nicht wie in den vergangenen 10 Jahren den Konflikt einfach nur managen kann, sondern es muss eine politische Lösung her, und die kann es kann Israels Sicherheit nicht mit der Besatzung und der Siedlungspolitik geben, sondern die israelische Sicherheit kann, glaube ich, mittel- und langfristig eben nur gesichert werden, wenn es auch palästinensische Sicherheit gibt, und das heißt eben auch palästinensische Freiheit und Würde und eben nicht nur für israelische StaatsbürgerInnen.
Mhm. Frau Hellberg. Entschuldigung, das ist ahistorisch und politisch nicht richtig dargestellt, denn wenn wir uns auf den Gazastreifen konzentrieren, so ist der seit 2005 völlig, ich sag's mal ganz provokativ, judenrein gewesen, und zwar erstens, weil es keinen einzigen jüdischen Siedler im Gazastreifen gab und keinen einzigen israelischen Soldaten. Die Eskalation ist durch die Machtergreifung der Hamas im Jahre 2007 entstanden, mit einer wechselseitigen Eskalation von beiden Seiten. Das ist doch die Grundvoraussetzung. Das heißt also, es gab doch im Gazastreifen de facto einen Palästinenserstaat, und deswegen hat ja Israel im Jahre 2005 den Gazastreifen geräumt unter dem Motto Gaza zuerst. Das hieß, zuerst probieren wir, ob es mit einem friedlichen Nebeneinander mit palästinensischer faktischer Staatlichkeit klappt oder nicht. Aber ich stimme Ihnen völlig zu, Frieden ist nur möglich, wenn beide Seiten ihn wollen. Schauen wir mal auf das deutsche Beispiel. Die deutschen Städte sind auch total zerstört worden.
Ich frage mich, warum Sie, Herr Wolfson, diese Analogien, die sind ahistorisch, Herr Wolfson.
Die sind nicht ahistorisch, sondern die zeigen, wie Massenpsychologie funktioniert. Nicht zuletzt aufgrund der machtpolitischen Voraussetzungen. Die machtpolitischen Voraussetzungen nach einer Niederlage der Hamas zeigen den Sympathisanten auch der Hamas, dass es keine Alternative gibt, dass einen neuen Weg ohne Gewaltanwendung zu bestreiten. Und das haben die Deutschen nach 1945 auch eingesehen, zähneknirschend. Daher sprach man in Deutschland bis zur berühmten Weizsäcker-Rede nicht von einer Befreiung, sondern von einem Zusammenbruch. Und dieser Mechanismus ist historisch. Ich weiß, er gefällt Ihnen nicht, aber so wird es laufen.
Frau Hellberg, ist das der einzige Weg, die Kapitulation der Hamas, die Zerschlagung, die militärische Vernichtung?
Eine kurze Bemerkung zu Gaza. Gaza war kein palästinensischer Staat, denn der Zugang nach Gaza, der Zugang sowohl aus der Luft, vom Lande, vom Meer war komplett abgeriegelt. Es war nicht möglich, dort sich zu entwickeln, eine Wirtschaft aufzubauen, weil Israel das verhindert hat, zusammen mit Ägypten, weil auch Ägypten kontrolliert einen Teil der Grenze. Das nur noch mal zur Richtigstellung.
Ab
2005 wurde Gaza weiterhin weitgehend abgeriegelt. Israel hat entschieden, wann welche Zugänge geöffnet wurden, wie viele Arbeiter hinein oder hinaus durften, wer wann wie wo arbeiten durfte, was eingeführt wurde nach Gaza. Das obliegt alles Israel. Deswegen gilt das Gebiet weiterhin als besetzt, wieder nach internationalem Recht. Aber gehen wir nochmal zurück zu Herrn Netanyahu. Ministerpräsident Netanyahu hat zwei Kriegsziele ausgegeben. Er möchte die Hamas militärisch zerschlagen. Er möchte also sicherstellen, dass so etwas wie der 7. Oktober sich nie mehr wiederholen kann. Und zweitens möchte er die israelischen Geiseln nach Hause bringen. Er hat beide Kriegsziele nach 5,5 Monaten nicht erreicht. Dieser Krieg schadet nicht nur den Palästinensern, er schadet auch ganz massiv Israel. Und wir sehen in der israelischen Bevölkerung einen wachsenden Druck, eine wachsende Unzufriedenheit, die Forderungen, jetzt die Geiseln zu priorisieren. Und die Geiseln werden zurückkehren über Verhandlungen und nicht durch Militäroperationen. Das hat der Verteidigungsminister Gallant selbst eingeräumt. Die Frage ist, das ist ein berechtigtes Ziel. Keiner möchte, dass sich der 7. Oktober wiederholt. Israel hat natürlich das Recht, für Sicherheit zu sorgen und das zu verhindern. Die Frage ist, mit welchen Mitteln? Und ist das, was wir seit 5,5 Monaten sehen, der richtige Weg, um die Hamas zu zerstören? Und das bezweifeln sehr viele Analysten, denn die Hamas ist nicht nur eine Terrororganisation. Sie ist auch eine politische Partei. Sie ist auch eine soziale Bewegung. Sie ist tief in der palästinensischen Bevölkerung verwurzelt, ob uns das gefällt oder nicht. Sie hat nach wie vor 34% der Menschen im Westjordanland hinter sich. Die neuesten Umfragen sind, dass ihre politische Führung sitzt in Doha. Man kann die Hamas ausschließlich mit militärischen Mitteln nicht zerstören. Das einzige wirklich effektive Mittel, um mittelfristig die Hamas zu zerstören, ist ein eigener palästinensischer Staat. Denn Terror lebt von Ungerechtigkeit. Und wir müssen diesen Gruppen, nicht nur der Hamas, auch dem islamischen Dschihad, auch anderen bewaffneten Gruppen, ihre Lebensgrundlage entziehen, indem wir den Palästinensern Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und einen eigenen souveränen Staat zugestehen. Es muss sich lohnen zu verhandeln, weil man mit friedlichen Mitteln bekommt, was man möchte, nämlich seit 57 Jahren einen eigenen palästinensischen Staat, übrigens vor 30 Jahren versprochen und nie umgesetzt worden. Das ist das, was langfristig nur helfen kann, um die Hamas überflüssig zu machen, jede Form von Terror oder bewaffneten Widerstand überflüssig zu machen.
Das ist ja leider, das ist ja Gott sei Dank versucht worden, aber leider gescheitert ab 1993. Und das müssen wir jetzt nicht wiederkäuen, weil wir dazu auch keine Zeit haben. Aber das ist leider gescheitert. Sie sagen, Terror ist das Ergebnis von Ungerechtigkeit. Dann dürfte es also zum Beispiel in Westeuropa und also auch in Deutschland keinen Terror geben, weder den rechtsextremistischen, linksextremistischen noch islamistischen Terror. Also da steht offenbar in Bezug auf diese Aktion, dieses Axiom, die Wirklichkeit dagegen. Die Kriegsziele von Herrn Netanyahu, wie Sie sagen, sind nicht die Kriegsziele von Herrn Netanyahu, sondern die Kriegsziele, die von der überwiegenden Mehrheit der israelischen Bevölkerung und auch B, der Oppositionsparteien getragen werden. Und es wird vergessen, ich bin wirklich alles andere als ein Anhänger von Netanyahu, nur die Personalisierung auf Netanyahu ist faktisch innenpolitisch in Bezug auf Israel vollkommen falsch. Es besteht ein Gegensatz in Bezug auf die Art und Weise, wie man die Geiseln frei bekommen könnte. Hier stimme ich Ihnen völlig zu. Es ist völlig ausgeschlossen, die Geiseln in der jetzigen Situation A zu finden und B herauszuholen. Da hat es schon so manches Desaster gegeben. Und wiederum, das klingt jetzt ganz furchtbar, was ich sagen werde, rational ist zu befürchten, dass durch die Fortsetzung des Krieges, welcher auf der Makroebene unvermeidlich ist, das Schicksal der Geiseln besiegelt ist. Ganz, ganz furchtbar.
Und es gibt das Partner von Netanyahu, die das anders sehen. Sowohl Benny Gantz als auch General Eisenkot, die priorisieren jetzt sehr wohl eine Waffenruhe. Auch sie sagen, wir müssen jetzt die Geisel frei bekommen. Das hat nicht, grundsätzlich ist das nicht wichtiger als der Kampf gegen die Hamas, aber es ist dringender.
Nein, das wird nicht gesagt. Da schildern Sie die Position der beiden falsch. Und die Entscheidungen des israelischen Kriegskabinettes werden einvernehmlich gefällt. Deswegen ist ja das Kriegskabinett als eine Erweiterung der, ich füge hinzu, ganz schrecklichen Koalition, die bis zum Mitte Oktober bestand, erweitert worden.
Sagt der Publizist und Historiker Michael Wolfson. Heute im Wortwechsel, wir diskutieren über den Krieg in Gaza, die Möglichkeiten, die humanitäre Lage für die Zivilbevölkerung zu verbessern und vielleicht auch eine politische Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Neben Michael Wolfson diskutieren die Journalistin Christine Hellberg und Riad Osman von der Hilfsorganisation Medico International. Die Gegensätze sind klar geworden. Aus Europa, aus den USA kommt zunehmender Druck für eine Feuerpause. Gleichzeitig bereitet die israelische Regierung und hält an den Plänen fest, eine Offensive im südlichen Teil Gazas auf die Stadt Rafah fest. Dort sind Tausende von Flüchtlingen hingeflüchtet. Dort sollen sich aber auch noch wichtige Kader der Hamas befinden. Was würde eine Bodenoffensive auf Rafah für die Zivilbevölkerung bedeuten, Herr Osman?
Naja, da ist mit Tausenden oder zumindest Hunderten von Toten zu rechnen, vermutlich eher Tausende von Toten. Und die große Frage ist, wo sollen die Leute denn hin? Also wohin will man denn diese 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen hinverfrachten? Die Grenze zu Ägypten ist zu. Nach Norden hin ist das nördlich von Wadi Raza natürlich alles abgeriegelt. Und ein Punkt, den die israelische Armee, glaube ich, auch immer wieder versucht zu machen, das ist, dass man dann eben, wenn man die Offensive auf Rafah macht, natürlich auf die humanitäre Versorgung irgendwie aufrechterhalten muss. Denn dann kann durch Rafah nichts mehr kommen, dann kann durch Kerem Shalom nichts mehr kommen. Die führen beide nach Rafah. Also auch Kerem Shalom ist ja ganz im Süden des Gazastreifens. Und da habe ich die Befürchtung, dass der maritime Korridor, wie er jetzt geplant ist, tatsächlich etwas ermöglicht, von dem Regierungen wie die der Bundesrepublik oder der Vereinigten Staaten eigentlich sagen, dass sie das ja nicht möchten. Und das ist genau diese Bodenoffensive. Wenn nämlich die israelische Seite dann sagen könnte, naja, man braucht ja den Übergang nach Ägypten jetzt gar nicht und auch den von Kerem Shalom nicht, um die Bevölkerung humanitär zu versorgen, weil das von weiter nördlich aus Zypern kommen kann, dann ermöglicht das mit diese Bodenoffensive. Und das halte ich für ein Risiko.
Also mit den Plänen der Bodenoffensive in Rafah ist diese jetzige israelische Regierung tatsächlich komplett isoliert, weil der engste Verbündete, die USA, sich klar dagegen aussprechen. Anthony Blinken, US-Außenminister, hat es gerade nochmal wiederholt. Er sagt, man braucht für die Vernichtung oder für die Zerstörung der militärischen Kapazitäten der Hamas im Gazastreifen nicht diese Bodenoffensive. Der Verteidigungsminister, der israelische, reist in den nächsten Tagen mit einer Abordnung nach Washington. Dort möchte man Alternativen besprechen. Das heißt, festzuhalten an dieser Form von Bodenoffensive, wie sie geplant ist, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nur ein weiterer Schritt in Richtung Isolation Israels international.
Herr Wolfson, riskiert Israel diese internationale Isolierung, die Warnsignale sowohl von US-Präsident Joe Biden wie auch jetzt von Außenminister Blinken sind ja sehr deutlich. Sie sagen, das wäre verheerend und es wäre auch nicht notwendig, um mit der Hamas fertig zu werden. So hat das US-Außenminister Blinken ja wörtlich gesagt. Wird Israel es trotzdem tun?
Ja, bei aller Wertschätzung von Herrn Biden und erst recht im Vergleich zu Herrn Trump. Herr Biden versteht von Militär eigentlich gar nichts. Nicht, dass die politische Befähigung erst beginnt, wenn jemand im Militär gewesen ist. Aber Herr Biden war nicht im Militär, Herr Trump war nicht im Militär, Herr Macron nicht, Herr Scholz nicht, Herr Sunak nicht. Also kurzum, hier muss man also sagen, wenn eine Bodenoffensive nicht nötig ist, wie Frau Helberg völlig korrekt die amerikanische Administration zitiert hat, dann bitteschön, was ist die Alternative? Und das wird jetzt nächste Woche besprochen. Ob man sich einigt, das ist offen zu sehen. Aber
sehen Sie eine Alternative?
Ich sehe ehrlich gesagt keine Alternative, bilde mir ein, in aller Unbescheidenheit vom kriegsschreckliches Wort Handwerk etwas zu verstehen. Wie soll denn das möglich sein? Aber was die Situation der Zivilbevölkerung betrifft, wir reden hier nur hypothetisch. Wir wissen ja gar nicht, welche Pläne die israelische Regierung mit dem Militär für die Zivilbevölkerung in Rafah hat. Ich befürchte auch, dass es nicht optimal laufen könnte. Aber wie gesagt, also wenn die Situation noch verheerender wird, dann können wir darüber reden. Aber jetzt schon im Grunde genommen das als Gewissheit vorauszusetzen, halte ich für kühn.
Ja, wir sehen doch jetzt schon, was das Ergebnis der bisherigen Kriegsführung ist. Ich meine, jetzt erst wieder wurde das Video veröffentlicht, eine Drohnenoperation gegen 4 unbewaffnete Leute, die mit 3 unterschiedlichen Schlägen gezielt getötet wurden durch die israelische Armee. Das waren unbewaffnete palästinensische Zivilisten und es gibt reihenweise solche Zeugnisse aus Gaza. Das ist ja kein Einzelfall.
Also das ich weiß nicht, wo 4000 Kilometern Entfernung. Also
wissen Nein, Herr Sie, das Video können Sie sich auch in das Video können Sie ja, auch in München oder Berlin ansehen.
Herr Wolfson, wir sind alle keine, ich am allerwenigsten, ich bin keine Militärexpertin, aber es gibt Berichte von Organisationen, die sich damit besser auskennen. Es gibt investigative Recherchen israelischer Medien. Es gibt UN-Gremien, die sich damit befasst haben, mit dieser Kriegsführung. Und es gibt internationale Menschenrechtsorganisationen, die gezielt einzelne Schläge jetzt recherchiert haben. Und die Vorwürfe, die berechtigt scheinen, lauten, dass diese Angriffe der israelischen Armee sowohl willkürlich als auch gezielt zivile Ziele ins Visier nehmen. Die Lebensgrundlagen der Menschen, der 2,3 Millionen Menschen in Gaza, werden systematisch dauerhaft zerstört. Das ist auch ein Vorwurf, der Vorwurf der Verhältnismäßigkeit. Wie verhältnismäßig ist es eben, wenn ich mehrere hundert zivile Tote in Kauf nehme, um einzelne militante Hamas-Mitglieder zu töten? Und schließlich der Vorwurf der zu geringen humanitären Versorgung. Das sind alles Vorwürfe, die im Raum stehen. Und es gibt inzwischen tatsächlich sehr berechtigte Zweifel, dass Israel sich bei dieser Kriegsführung vollständig an das humanitäre Völkerrecht hält. Deswegen sehen wir ja auch schon, dass erste Staaten ihre Waffenlieferungen an Israel vorübergehend eingestellt haben oder zurückhalten. Die Niederlande tun das, Belgien, Italien und Kanada. Selbst in Washington diskutiert man darüber, ob man einzelne Waffenlieferungen jetzt womöglich zurückhält oder mal konditioniert an eine andere Form von Kriegsführung oder an eine bessere humanitäre Versorgung. Das können Sie ja jetzt nicht einfach vom Tisch wischen, indem Sie sagen, das wäre ahistorisch oder das wäre nun mal so im Krieg. Diesen Vorwurf muss man sich gefallen lassen. Vor allem auch ein Land wie Deutschland, das sich ja gerne auf das Völkerrecht beruft und auch zu Recht beruft und diese wertegeleitete Außenpolitik propagiert.
Zweifel, Skepsis, Fragezeichen sind immer notwendig. Und wir drehen uns jetzt im Kreise und ich schlage vor, dass wir das nicht noch einmal auftischen. Verhältnismäßigkeit und Humanitäres im Krieg ist ein Widerspruch in sich selbst und wir hatten uns darauf verständigt. Noch einmal, Krieg ist furchtbar, ich verniedliche nichts und im Krieg gibt es Verbrechen von beiden Seiten und dann nur zu sagen, die eine ist schuld und nicht und noch einmal.
Nein, das ist ja nicht der Punkt, Herr Wolfson. Ich habe das auch verstanden, das ist angekommen. Die Frage ist ja, wenn die israelische Regierung, und das hat ja auch der Minister Ron Derner vor kurzem nochmal gesagt, wir wollen die Bodenoffensive. Wenn man 4 Bataillone der Hamas in Rafah lässt, dann hat man den Krieg verloren und Israel wird den Krieg nicht verlieren. Das ist ja eine klare Haltung. Israel sagt, wir müssen die Hamas militärisch besiegen. Deswegen auch eine Bodenoffensive nach Rafah, um auch die letzten Kämpfer, die letzten Bataillone zu zerstören. Aber die Frage ist ja, was kommt danach? Was kommt, wenn eine Bodenoffensive in Rafah erfolgt ist, wenn jetzt Israel sagt, okay, wir haben auch Rafah von der Hamas befreit, kommt dann die israelische Besatzung des Gazastreifens oder was kann nach einem vermeintlichen militärischen Sieg kommen?
Da bin ich die falsche Adresse. Da müssen Sie die israelischen Politiker, die Regierungspolitiker und die dann eine Entscheidung mittragenden Oppositionsparteien.
Aber Sie haben eine Meinung fragen. Dazu. Sie haben ja nun auch
Nein,
gerade
ich habe
sehr
nicht nur
wortreich.
Eine Meinung, sondern, ja, aber natürlich. Ich habe in meinem Buch zum Weltfrieden einen ganz klaren Friedensplan, den ich für absolut realistisch halte, für alternativlos vorgelegt, nämlich eine Verbindung von Staatenbund und Bundesstaat zwischen Israel in seinem Kernbestand und dem Westjordanland plus Gazastreifen und dem Königreich Jordanien. Das kann jeder, der es wissen möchte, nachlesen. Es ist ein Plan, der auf der Grundlage der Selbstbestimmung aller Parteien beruht. Ich halte auch den gegenwärtigen Zustand, auch schon vor dem 7. Oktober, für langfristig und tragbar. Ich halte auch die Existenz Israels bedauerlicherweise auch aus innenpolitischen Gründen für außerordentlich gefährdet. Aber wenn ich jetzt versuche, rational in dieser Diskussion zu argumentieren, das heißt ja nicht, dass ich mir die Vorgehensweise von allem, was in Israel und in Israel geschieht, zu eigen mache, sondern ich versuche Rationalität.
Das war ja auch nicht die Frage.
Sage, wenn die Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen wird und keiner hat Details dazu geliefert, was geschieht mit den 750.000 jüdischen Siedlern im Westjordanland? Wie kriegt man die weg?
Okay.
Also ich habe auch nichts dagegen, dass die weg sind, aber wie kriegt man die weg ohne einen innerjüdischen Bürgerkrieg? Also kurzum, diese Fragen hat keiner beantwortet und einfach zu sagen, Zwei-Staaten-Lösung, das ist verdammt kurz gesprungen.
Frau Hellberg, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir jetzt die israelische Position ernst nehmen, Bodenoffensive auf Rafah, die könnte erfolgreich sein mit allen Verlusten, die damit einhergehen. Was kommt danach? Was sind, gibt es Pläne, sind Ihnen Pläne der israelischen Seite bekannt, was Israel dann eigentlich mit Gaza anfangen will?
Sollte es der israelischen Armee gelingen, die verbliebenen Hamas-Bataillone in Rafah zu schlagen, ist auch das nicht der Sieg über die Hamas. Denn es sind zum jetzigen Zeitpunkt etwa 10.000 Kombattanten getötet worden der Hamas. Die Qassam-Brigaden hatten vor dem 7. Oktober etwa 30.000 Mitglieder. Es wird auf jeden Fall einige tausend Kämpfer in Gaza weiterhin geben, die natürlich ein leichtes haben zu rekrutieren unter den frustrierten, aufgebrachten und sehr wütenden Menschen in Gaza. Denn dieser Krieg ist eher ein Radikalisierungsprogramm gewesen als alles andere. Und diese letzten verbliebenen Hamas-Kämpfer können jede Nachkriegsordnung für Gaza torpedieren. Deswegen gibt es eigentlich zwei Visionen für ein Nachkriegs-Gaza. Die erste Vision, das ist die der israelischen Regierung, die vor allem auch unter dem Eindruck einer messianischen Siedlerbewegung steht. Das sind ja die Minister, auf die Netanyahu angewiesen ist, die ganz klar sagen, Israel soll bleiben in Gaza als Besatzungsmacht, um die Sicherheit für Israel zu gewährleisten. Einzelne Minister sprechen davon, dass man Gaza wieder besiedeln möchte. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel eines biblischen Eretz Israel, also ein Groß-Israel, in dem es keinen Platz für palästinensische Souveränität gibt, nicht nur in Gaza, sondern auch nicht im Westjordanland im Übrigen. Das heißt, das wäre eine anhaltende israelische Besatzung. Unter einer israelischen Besatzung wird kein internationaler Akteur in Gaza sich engagieren. Die andere Vision ist das, was die USA vorgelegt haben. Die USA haben einen klaren Plan für das, was dort passieren soll. Und genau deswegen reist Antony Blinken ja auch durch die Region, denn er braucht die arabischen Nachbarländer für genau dieses Nachkriegs-Gaza. Das Ziel ist eine palästinensische geeinte Regierung, eine Übergangsregierung, eine Regierung von Technokraten, die unterstützt wird von den arabischen Staaten mit einer erstmal multinationalen Truppe. Israel zieht sich zurück mit seiner Armee. Dafür kommen arabische Staaten hinein mit Unterstützung der USA, sonst stimmen die Israelis nicht zu, sorgen zunächst einmal für Sicherheit, sorgen dafür, dass die Hamas und andere Gruppen entwaffnet werden. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Und dann muss diese Technokratenregierung, diese Übergangsregierung tatsächlich verschiedene Dinge tun. Erstens den Wiederaufbau überwachen und organisieren. Und zweitens vor allem Wahlen organisieren. Denn nur wenn es mittelfristig eine legitimierte palästinensische Regierung gibt, kann natürlich überhaupt von Staatlichkeit die Rede sein oder auch von einer politischen Funktion der palästinensischen Autonomiebehörde. Diese Vision scheitert zum jetzigen Zeitpunkt nur an einem Akteur, nämlich der aktuellen israelischen Regierung.
Herr Osman, vielleicht müssen wir auch auf die palästinensische Seite blicken. Die Hamas hat eine breite Unterstützung in der Bevölkerung und für einen Plan, wie ihn Frau Hellberg gerade skizziert hat, bräuchte man eine starke palästinensische Bewegung, die für einen solchen Friedensschritt bereit wäre, die für eine kooperative Lösung in der Lage wäre und dafür auch die Unterstützung hätte. Wenn es die Hamas nicht sein kann, wer kann es auf palästinensischer Seite sein? Sehen Sie da eine Kraft, die das Vakuum, das eine Hamas hinterlassen würde, dann ausfüllen kann?
Naja, es gibt wenig neue politische Kräfte. Ich meine, das hängt natürlich auch mit dem sehr, ich sag mal, verkrusteten palästinensischen politischen System zusammen, auch mit einer politischen Kultur, wo Nachwuchskräfte nicht wirklich den Raum haben, sich zu entfalten. Im Moment diese Zustimmung, die Frau Hellberg, meine ich, war es zu Recht angesprochen hat, also in Umfragen, dass die Hamas stärker geworden ist, das ist natürlich auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass viele Leute im Westjordanland noch nie unter Hamas-Kontrolle gelebt haben. Und der Wahlsieg damals der Hamas, das muss man auch nochmal vielleicht rekapitulieren, in 2006, also vor dem Zerbrechen der kurzlebigen Einheitsregierung, auf die Herr Wolfson dann angesprochen hat mit der Machtübernahme 2007 in Gaza. Diese Wahlen, die hat die Hamas ja nicht mit einem massiven Stimmenvorsprung gewonnen. Das war etwa halb-halb zwischen Fatah und Hamas. Das war wegen der Sitzeverteilung im Parlament, dass das so ein Erdrutschsieg war für die Hamas. Und sie hat das war für viele Palästinenserinnen und Palästinenser eine Protestwahl aufgrund des absehbaren Scheiterns der Osloer Verträge. Heutzutage wird als ein nicht verbrannter Akteur eine mögliche Führungs- und Einigungsfigur, also wenn man von einer palästinensischen, ich sag mal, Einigungsbewegung in der Politik ausgehen würde. Viele erwähnen dann immer wieder Marwan Barghouti, der natürlich immer noch im israelischen Gefängnis ist und der vermutlich auch aus genau diesem Grund, weil er das die politische Glaubwürdigkeit hätte, vielleicht auch divergierende Kräfte in der palästinensischen Politik zu einen, sicherlich von Israel nicht aus dem Gefängnis entlassen werden wird.
Das ist jetzt Gegenstand der Verhandlung gerade, ob Marwan Barghouti Teil dieses Geiseldeals wird.
Ja, aber wenn Sie von Israel reden, müssen Sie eben da auch die verschiedenen israelischen Kräfte auch innerhalb der Regierung erwähnen. Das tun Sie nicht. Aber ich halte es für völlig falsch, das alles an Personen zu knüpfen. Es gibt herausragende Personen, die tatsächlich den Gang der Weltgeschichte verändert haben. Nehmen wir mal Nelson Mandela. Aber nach Nelson Mandela ist auch Südafrika ins Chaos geglitten.
Also bleiben wir konkret, Herr Wolfson, sehen Sie auf palästinensischer wie auch auf israelischer Seite die Akteure, die aufeinander zugehen könnten, die dazu bereit sind, die dafür auch die Unterstützung haben? Wir haben über die palästinensische Seite gesprochen. Sehen Sie da Kräfte, die bereit wären, die Kraft und Unterstützung hätten für eine politische Lösung?
Kräfte, das ist schon eine viel bessere Formulierung, weil die Kräfte brauchen eben auch eine eigene Hausmacht. In Israel sehe ich das sehr wohl. Und das hängt vor allem an der Person von Netanyahu. Wenn der nicht mehr Ministerpräsident ist, wenn er nicht einmal Vorsitzender des Likud wäre, was zu hoffen ist, dann gibt es vollkommen neue Koalitionsmöglichkeiten. Koalitionsmöglichkeiten der Mitte, die einen sehr viel pragmatischeren Ansatz und auch eine pragmatischere Politik durchführen würden. Also das sehe ich durchaus. Es gibt auch auf der palästinensischen Seite beispielsweise Dahlan. Also es gibt die einzelne Personen, aber Personen reichen halt nicht. Es gibt in der palästinensischen Gesellschaft aus nachvollziehbaren Gründen, da stimme ich mit meinen Diskutanten völlig überein, eine Radikalisierung. Und Radikalisierung heißt auch eine Eskalation der Gewalt, wenn man das machen kann. Und daher muss die Gewaltmöglichkeit verhindert werden. Und das bedeutet, dass es eines militärischen Sieges bedarf. Und da ist noch einmal, auch wenn es Ihnen nicht gefällt, der Vergleich mit Hitler, Deutschland und Hamas, Palästina, tragfähig. Denn die Deutschen sind ja auch nicht am 9. Mai, also einen Tag nach der Kapitulation, plötzlich alle Antifaschisten geworden, sondern sie haben zähneknirschend die Realität der Machtverteilung erkannt. Und ich fürchte, dass einstweilen hier und heute
ja, den historischen Vergleich ist. Haben wir auch verstanden. Die Frage ist ja jetzt ganz konkret, wie kann... Können Palästinenser und Israelis nach diesen Ereignissen, die wir erlebt haben seit dem 7. Oktober, doch in die Richtung finden, dass es eine politische Lösung gibt? Sie sagen, das haben wir verstanden, es kann nur erst nach einer militärischen Entscheidung dazu kommen. Die Frage ist ja, Frau Hellberg, Sie haben das gesagt, wir sehen, dass es eine Radikalisierung gibt auf beiden Seiten, auch auf palästinensischer Seite. Wir haben noch nicht über das Westjordanland gesprochen, was wir dort sehen. Und das sind ja starke Kräfte, die auch die Regierung mitbestimmen. Radikale Siedler, auch ultraorthodoxe religiöse Kräfte, die im Westjordanland zunehmend Land nehmen, Palästinenser vertreiben. Das sind nicht die Signale, die in Richtung einer kooperativen Lösung, einer politischen Lösung hindeuten.
Ich denke, dass auf beiden Seiten die Gesellschaften immer noch traumatisiert sind. Ich glaube, dass der Schmerz in Israel über den 7. Oktober, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Geiseln immer noch in den Hamas-Tunneln sitzen, nach wie vor massiv ist. Ich denke, auf palästinensischer Seite ist der Schmerz genauso groß, verbunden jeweils auch mit der Unfähigkeit, das Leid des anderen anzuerkennen. Und das bringt uns eben so weit von einer friedlichen Lösung entfernt. Das lässt uns eben da ein wenig die Hoffnung verlieren. Und wir haben das Phänomen, dass in Israel zwar im ersten Moment nach dem 7. Oktober die Solidarität wieder groß war untereinander, aber wir sehen jetzt, dass dieser Krieg in Gaza die israelische Gesellschaft weiter spaltet. Die Gräben vertiefen sich und wir sehen eben auch, dass diese aktuelle Regierung vor allem eine Vision hat, auch für das Westjordanland natürlich. Sie möchte das Westjordanland annektieren. Und in dieser ganzen Sichtweise auf die Palästinenser gibt es keinen Raum für Souveränität der Palästinenser. Und das ist eine Erkenntnis, die sich, glaube ich, auch international zunehmend durchsetzt. Denn mit so einer Einstellung kann es keinen Frieden geben. Die Israelis werden erst dann in Sicherheit leben können, wenn auf der anderen Seite Palästinenser auch in Sicherheit und Freiheit und in Gleichberechtigung leben können. Und das ist eine Erkenntnis, die Teile der israelischen Gesellschaft jetzt auch so sehen. Aber wir sehen auch, dass sich rassistische Vorstellungen, auch diese Dehumanisierung der Palästinenser in Gaza, dass sich das auch weiter ausbreitet in der israelischen Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, was einem wirklich große Sorge bereitet. Denn diese Gräben wieder zu überwinden, das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die viele Jahre dauern wird.
Herr Osman, ja,
ich würde ganz kurz,
nicht in Bezug auf die Siedlungsparteien und wenn eben Netanyahu abgetreten sein wird und der Likud schwächer sein wird oder vielleicht auch stärkste Partei ohne Netanyahu, dann gibt es ganz andere Koalitionsmöglichkeiten. Dann sind die Siedlerparteien eben praktisch auch nicht mehr notwendig für eine Koalitionsbildung. Also so schwarz, wie Sie das schildern.
Ja, aber ganz
so
kurz, die Likud-Partei historisch, 1977 hat sich die Likud-Partei in ihr Programm geschrieben, dass sie from the river to the sea, alles westlich des Jordans, wird es nur israelische Souveränität geben. Der Likud selbst und Ministerpräsident Netanyahu arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich daran,
einen palästinensischen Staat zu verhindern. Es gibt doch keine Alleinregierung des Likud. Es ist doch absurd zu tun, als ob der Likud die israelische Koalitionspolitik alleine bestimmen könnte. Es ist nicht die SED Israels, sondern es ist die stärkste Partei einer vielschichtigen Koalition,
ja, aber
wobei die deutsche Ampel im Vergleich dazu ein ganz ruhiger Laden ist. Kurzum,
Herr Wolfson,
wenn diese Likud einen anderen Ministerpräsidentenkandidaten oder Führer hätte, gibt es eine ganz breite Koalitionsmöglichkeit ohne A, die Siedlervertreter und ohne B, die Orthodoxie. Also wenn Sie bitte schön über Israel reden, dann müssen Sie bitte auch die Fakten über Israel kennen.
Ja, dann Müssen Sie vielleicht auch, Herr Wolfsohn, ganz kurz, Herr Schröder, bitte, dann sollten Sie vielleicht auch nochmal sich in Erinnerung rufen, wer eigentlich mit dem Siedlungsprogramm begonnen hat, statt so zu tun, als würde nur der Likud Siedlungen bauen. Unter Rabin hatten wir einen davor nie dagewesenen Siedlungsbau, während die Osloer Abkommen ausgehandelt wurden.
Wir reden nicht, also reden Sie von 1993 oder 92 FF und ich rede von 2024.
Alle israelischen Regierungen haben Siedlungen gebaut seit 1967.
Okay, wir könnten sicherlich noch tief in die Vergangenheit gehen und was dort alles schiefgelaufen ist. Herr Wolfsohn, ich habe Sie so verstanden, dass Sie durchaus optimistisch sind, dass es auch in Israel Kräfte geben könnte in einer Post-Netanjahu-Zeit, die tatsächlich für eine politische Lösung empfänglich ist und sie auch durchsetzen könnte. Die Zweifel hier in der Diskussion sind deutlich geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich. Viele Fragen konnten wir nur anreißen. Wir werden das Thema sicherlich noch häufiger besprechen. Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Der Krieg in Gaza, die Möglichkeiten einer politischen Lösung, da haben wir zuletzt drüber diskutiert mit der Journalistin Christine Hellberg, mit Riad Osman von der Hilfsorganisation Medico International und dem Publizisten und Historiker Michael Wolfsohn. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren für die engagierte Diskussion. Dank auch an alle, die zugehört haben, für Ihre Aufmerksamkeit.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.